Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
Lieber Winfried, ich habe gerade etwas bemerkt.
Ach, erzähl.
Wir haben ja ein Vorgespräch mit unserem Gast, den wir gleich vorstellen, mit dem wir uns sehr freuen, geführt. Das ging ein paar Minuten und ich habe das Gerät die ganze Zeit angelassen.
Oh.
Es war die ganze Zeit am Strom. Ich hätte es auch auslassen können, einfach erstmal und gleich anmachen können. Jetzt habe ich direkt mal ein schlechtes Gewissen, wenn wir heute über Nachhaltigkeit sprechen wollen. Aber ich werde es trotzdem einfach geloben, in Zukunft besser zu machen.
Weißt du, was mir auffällt, Dirk? Darfst du gerne die Vorstellung machen? Das ist die weit über 50. Folge und dir ist es zum ersten Mal aufgefallen.
Ach, ich mach das immer.
Und damit hat diese Folge schon was bewirkt bei dir.
Marcel denkt sich jetzt auch hier. Ich möchte erstmal unseren Gast vorstellen. Marcel Niederberger ist hier. Er ist Leiter Nachhaltigkeit bei Vorzug. Marcel, schön, dass du da bist.
Gerne, habe ich gefreut zu kommen.
Ja, ich hoffe, du hast es nicht bemerkt, dass ich hier das Gerät angelassen habe. Aber wir haben im Vorgespräch etwas besprochen und damit möchte ich direkt einsteigen. Ich möchte die Geschichte nochmal hören von dem skandinavischen Laden. Das ist ja sensationell, was du erlebt hast. War das eigentlich hier in München oder war das woanders?
Nein, das war in Luzern in der Schweiz. Ja, genau. Also wir haben uns darüber unterhalten, oder wie man Nachhaltigkeit auch mit einem Augenzwinkern verpacken kann. Und ich war in einem Kleidergeschäft skandinavischer Herkunft und habe viel Kleider gekauft, nachhaltig natürlich. Und ich hatte keine Tasche dabei. Im Endeffekt an der Kasse habe ich nach einer Tasche gefragt und die haben gesagt, ja, kein Problem, hier haben wir eine große Plastiktüte, wirklich richtig groß, ganze Verkaufstisch groß. Und das war mit großen Lettern, war diese Plastiktasche angeschrieben im Sinne von, ja, diese Tasche ist aus Kunststoff, ja, das ist vielleicht schlecht, aber wir haben wenigstens Recycling-Kunststoff. Besser wäre natürlich, du hättest eine Tasche mitgenommen, ja, dann bräuchtest du keine. Und da steht, ja, du kannst sie jetzt mitnehmen, aber du musst sie verpflichten, drei Dinge zu tun. Die Tasche so lange wie möglich zu tragen, das nächste Mal eine Tasche mitzubringen und wenn du die Tasche nicht mehr brauchst, sie sauber zu entsorgen und zu recyceln. Und ich musste wirklich unterschreiben. Also stand unten eine Zeile, I declare, und ich musste Datum hinschreiben, meinen Namen, und dann habe ich die Tasche gekriegt.
Wie hast du dich gefühlt, als du unterschrieben hast?
Also ich hatte wirklich einfach extrem Freude daran, weil es war ein so cooles Beispiel, wie man eben Nachhaltigkeit auch gut verpacken kann. Seriös, ehrlich, ernst gemeint, aber mit einem Augenzwinkern trotzdem rausgehst und denkst, ha, ja, nächstes Mal bringe ich eine Tasche mit, aber diese Kunststofftasche, die brauche ich jetzt wirklich lange und ich zeige sie jedem. Also ich war letzte Woche mit Kollegen Radfahren, dreitägige Rennradtour gemacht und ich hatte die Tasche dabei, wo ich meine Kleider drin verpackt habe. Die Story, Brühwarm erzählt den Freunden da. Also die Story geht auch weiter dann und das ist ja auch toll bei Nachhaltigkeit. Ja. Es soll so ein Storytelling werden und so ein positives Movement.
Dieser Podcast ist ja auch auf YouTube drauf. Lass uns ein Foto von den hier einblenden.
Oh ja, bitte. Ja, genau.
Dann könnt ihr alle mal sehen, die Tasche.
Von der Tasche? Ja, die schicke ich euch gerne. Das war schön zerknauft und mit meiner Unterschrift auch. Ich glaube, November 2023.
Herrlich. Würdest du sagen, ist es manchmal wichtiger, zum Beispiel jetzt am Beispiel von Vorzug, so ein Gefühl wie bei dir zu entstehen zu lassen, als immer über den Wert zu sprechen, den man am Ende erreicht, also den man einspart? Ist es manchmal wichtiger, eher so eine Emotion bei dir zu erzeugen, die sehr nachhaltig, oder ist immer beides wichtig, ist alles wichtig?
Also wir sagen bei der Vorzug, es ist ganz wichtig, dass wir die großen Hebel, oder, bewegen. Wir haben Industrieprozesse, sage ich jetzt mal, wo wir noch Erdgas brauchen und so weiter. Das sind die Dinge, die müssen wir angehen oder die gehen wir auch an, oder? Auf der anderen Seite braucht es aber auch die kleinen Dinge, wie der Kunststofflöffel im Kaffeebecher oder so, der eben in den Leuten dann in den Köpfen bleibt und eben so ein positives Movement mitbringt, oder? Dass man so klein, bei uns kriegt jeder eine Flasche, eine Wasserflasche aus Glas, wenn er bei Vorzug startet, weil wir überall Getränkespender haben und wir wollen, dass die Leute da nicht Plastikbecher oder Flaschen mitnehmen. Ganz kleine, einfache Aktion, aber es bleibt in Köpfen, in den Köpfen der Leute und das tragen sie raus, überdenken das auch zu Hause und das ist uns eben auch wichtig. Aber man darf eben nicht nur das tun. Ja. Die großen, die Big Points, die muss man natürlich auch angehen und das ist ganz wichtig. Ja.
Winfried, jetzt ist es natürlich auch immer so, als Unternehmen muss man natürlich auch immer in mehrere Richtungen denken. Man muss an Nachhaltigkeit denken, man muss natürlich auch profitabel bleiben, man muss auch gucken, dass alles läuft. Wie siehst du diesen Zusammenhang? Wie kriegt man da die Balance hin?
Also das Besondere an Vorzug ist ja, dass sie People, Planet, Business oder Profitabilität als drei Elemente, drei Werte sehen. Also korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, aber es sind drei gleichwertige Werte. Das macht natürlich alles viel einfacher, wenn du sagst, Planet ist genauso wichtig wie Profitabilität oder People, sowohl die eigenen als auch die Kundinnen und Kunden sind mir wichtig. Das ist nicht überall so. Das weiß man natürlich auch durch meinen Job jetzt auch, habe ich oft darüber berichtet. Aber selbst wenn das nicht das Thema ist, wenn du sagst, nie Profitabilität über alles, ist Nachhaltigkeit total wichtig. Weil wir haben sich verändernde Generationen. Du findest irgendwann keine Mitarbeitenden mehr. Mhm. Wir reden vom Fachkräftemangel. Es ist völliger Blödsinn, darüber zu reden, weil Fachkräftemangel ist nichts anderes als Vollbeschäftigung. Mhm. Also brauche ich nicht jammern. Ja, hätte ich keinen Fachkräftemangel, hätte ich Arbeitslosigkeit. Mhm. Also Volkswirtschaftlichkeit ist es ja was Tolles, Fachkräftemangel zu haben. Dann musst du dich halt um die Talente bewerben. Heute bewerben sich Firmen bei den Menschen. Möchtest du bei mir arbeiten? Mhm. Und nicht mehr umgekehrt. Und da ist das Thema, wie behandle ich Menschen? Wie behandle ich die Umwelt? Wie behandle ich diesen Planeten? Wie nachhaltig agiere ich? Und wie nachhaltig erlaube ich dir zu agieren? Mhm. Das ist ein ganz großes Thema, finde ich, immer mehr werdend.
Da würde ich gerne reinhängen. Also das ist auch ein schönes Beispiel von People, Planet, Profit, eben zu investieren in die nächste Generation. Also in der Schweiz haben wir ja dieses duale Bildungssystem, wo du entweder den universitären Lehrgang, den universitären Weg gehen kannst oder du kannst dich ausbilden lassen in Unternehmen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo VZUG auch rein investiert, oder? Und das ist auch eine Investition. Also wenn wir nur auf Profit schauen würden, würden wir keine Lernenden ausbilden, weil das ist eine Investition. Also da geht Geld weg von der Profitseite. Und wir investieren es aber in die People-Seite, oder? Wo wir haben zum Beispiel Köche, die wir ausbilden, LKW-Fahrer, wir haben Automatiker, wir haben Informatiker, die machen dann so ein System durch vom Praxisbezug und Schule, oder? Mhm. Und das geht dann 3-4 Jahre. Und wir haben rund 90 solche Lernende. Mhm. Jedes Jahr kommen 20 neue dazu. Mhm. Und das ist eben auch so ein schönes Beispiel von dieser Triple Bottom Line. Also wenn man nur Profit schauen würde, würde man das nicht tun.
Wenn jetzt ein junger Mensch auf dich zukommt und würde, so wie Winfried eben beschrieben hat, sagen, ich möchte jetzt mal so ein Beispiel hören, was ihr an Nachhaltigkeit als Unternehmen macht. Hast du was du immer erzählst als Beispiel? Oder es gibt natürlich viele Sachen, aber was würde dir jetzt als erstes einfallen, was du so einem jungen Menschen erzählen würdest?
Ich sag mal, ein wirklich treffendes Beispiel, das VZUG ein bisschen auszeichnet, ist, wie wir mit den eigenen CO2-Emissionen umgehen. Wir haben natürlich noch Emissionen, nach wie vor. Wir haben Ziele, die zu reduzieren, die zu senken. Da gibt es auch einen klaren Plan, wie wir das machen wollen. Aber um das auch zu finanzieren, haben wir eine eigene CO2-Steuer eingeführt. Und das ist ziemlich einzigartig. Also wir büßen uns quasi selber für die Emissionen, die wir noch haben. Das sind 120 Franken pro Tonne CO2. Das ist doch relativ viel Geld, das wir auch wiederum von der Profitseite weglegen. Und das ist quasi das Budget, das wir haben in der Nachhaltigkeit, um Projekte zu tun, die ökonomisch eine Herausforderung sind, ökologisch, aber sehr sinnvoll. Und dann das beste Beispiel, das ich dann immer bringe, und das ist auch das Treffendste, ist ein LKW. Oder wir haben eine eigene LKW-Flotte, wo wir noch unsere Produkte distribuieren. Und die sind heute, oder waren noch alle auf Diesel. Die müssen wir so alle 10 Jahre, wird so ein LKW ersetzt. Haben wir letztes Jahr getan. LKW mit Diesel kostet ungefähr 170.000 Schweizer Franken. Wir wollten natürlich keine Emissionen mehr, also einen elektrischen Lastwagen, der kostet dreimal mehr, rund 540.000 Schweizer Franken. Und da würde der Finanzchef sagen, typischerweise, toll, wir brauchen einen LKW, kauf einen Diesel und dann ist gut. Aber da wir uns jetzt selber büßen auf den Emissionen und Geld auf die Seite gelegt haben, kann man aus diesem CO2-Fonds das Delta finanzieren. Mit der Folge, dass wir jetzt die ersten LKWs eben auf dem Fuhrpark haben, die batteriebetrieben laufen und nicht mehr per Diesel. Und das, denke ich, ist ein schönes Beispiel, um diesen Wirkmechanismus auch zu zeigen.
Winfried, deine Tochter würde in die Hände klatschen jetzt bei diesen Beispielen, oder?
Ja, natürlich. Also wir haben es letztes Mal gesagt bei einem letzten Podcast, dass meine Tochter der Grund ist, dass ich heute bei VZUG bin. Und das ist tatsächlich auch etwas, was meine Tochter genießt. Die fragt auch regelmäßig, Papa, was machst du denn auf Arbeit? Wie läuft's gerade? Mhm. Und sie will nicht wissen, ob wir einen neuen Abschluss haben oder Geräte verkauft haben. Sie will wissen, wo machen wir Fortschritte, wo machen wir was Neues im Bereich Nachhaltigkeit. Mhm. Das ist für sie das Wichtigste. Und unter uns, sie hat auch recht.
Ja.
Denn die Profitabilität von einem Unternehmen generell führt dazu, dass Gehälter bezahlt werden können. Gut. Und am Ende bleibt ein Überschuss, der irgendwie verteilt wird. Das ist je nach Firmenart unterschiedlich. Aber die Nachhaltigkeit führt dazu, dass unsere Kinder, für die wir ja sagen, dass wir diese ganze Arbeit immer machen, ich behaupte das regelmäßig, ich arbeite nur für euch, was nicht ganz stimmt, ich mache das auch wirklich gerne, auch noch in 30, 40 Jahren Freude haben in ihrem Leben. Und das darf man nicht vergessen. Nur Profit ohne Nachhaltigkeit führt dazu, dass wir heute Geld bekommen auf Kosten der Umwelt, der Probleme, die unsere Kinder in 30, 40 Jahren haben werden. Mhm. Oder unsere Enkel, wer auch immer. Und von daher, ja, zu deiner Frage.
Sie würde Tochter in die Hände
klatschen. Sich sehr freuen. Die wird sich über diesen Podcast sehr freuen, sage ich dir jetzt schon.
Das ist der Lieblingsarbeitskollege von Winnie wahrscheinlich für die Tochter.
Habt ihr noch nie getroffen?
Du darfst am Essen vorbeikommen. Muss aber eine Glastupperdose mitbringen.
Du musst mit dem Fahrrad kommen. Aber das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, Fahrrad. Oder? Um vielleicht noch ein Beispiel mehr zu bringen, wo wir konkret Dinge tun. Wir haben in Zug an unserem Hauptsitz arbeiten rund 1000 Leute. Neues Parkhaus gebaut und so weiter mit Anschlüssen für Elektrofahrzeuge da zum Laden und so weiter. Aber wir wollen ja eigentlich, dass die Leute die Autos zu Hause lassen und dass sie eben alternativ zur Arbeit kommen mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehr. Und da kriegt jeder Mitarbeiter bei Zug, der in Zug arbeitet, kriegt einen Mobilitätsbonus. Das ist ein Schweizer Frankenbetrag jeden Monat, flat. Kann er machen damit, was er will. Kann auch ein Auto kaufen, Diesel tanken, kann auch einen Parkplatz mieten bei uns bei der V-Zug. Oder? Da lassen wir relativ viel Autonomie. Aber wir wollen zum Denken anregen. Oder? Mhm. Wie kommst du zur Arbeit? Wir steuern was bei für deine Mobilität. Und wäre natürlich toll, wenn du das Auto zu Hause lässt. Mhm. Jetzt kommt obendrauf noch ein Motivationsfaktor. Also jeden Tag, wo du kein Auto zur Arbeit mitbringst und du keinen Parkplatz brauchst, kriegst du nochmal einen extra Bonus.
Also, okay.
Also ist nochmal das Doppelte. Also du kriegst das Doppelte gleich nochmal, oder den gleichen Betrag nochmal, also du kriegst das Doppelte an Geld, wenn du jeden Tag ohne Auto kommst.
Ja.
Und das haben wir seit 3 Jahren. Ist auch wieder, nehmen wir weg vom Profit, oder? Das kostet natürlich was. Mhm. Nehmen wir weg vom Profit und investieren das in People und Planet, wenn man so will. Und wir haben es doch in den letzten 3 Jahren noch ein bisschen verwässert mit Homeoffice und so weiter, dass es zunehmend gekommen ist, aber doch ungefähr 25% weniger Parkplätze, die wir brauchen. Also es hat eine Wirkung, oder? Also es ist nicht nur, was wir im Business tun, mit unseren Produkten tun, wie wir die Produkte herstellen, sondern es ist uns eben auch wichtig, wie die Leute zur Arbeit kommen. Und da hat man mit diesem Mobilitätskonzept, wo doch 1000 Leute damit involviert sind, auch ein gutes Zeichen setzen können.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass man in deinem Job schon das immer auch kreativ angehen muss alles. Also man darf nicht so eindimensional denken. Wenn ich jetzt an das Beispiel mit dem Bonus denke, mit dem Fahrrad denke, ich meine, was mir auch noch dazu kommt, ist natürlich, dass es auch für den Menschen, für die Gesundheit des Menschen super ist, wenn er sich bewegt etc. Das heißt, es gibt ja viele Facetten und ich glaube manchmal, man darf nicht so das Eindimensionale sehen, sondern muss immer, und das ist ja im Grunde dein Job, oder?
Absolut. Wie nehme ich die Leute mit? Oder? Eine meiner Hauptaufgaben ist es, diesen kulturellen Wandel hinzubringen oder in der Unternehmung. Wir haben nicht eine Nachhaltigkeitsabteilung mit 25 Leuten, sondern es ist eines meiner Hauptaufgaben, oder diesen Spirit in die Unternehmung, in die diversen Bereiche zu tragen. Darum haben wir auch eine Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit, die ist sehr divers. Es ist eine Matrix-Organisation. Wir haben da Leute, die mitarbeiten aus der Entwicklung, weil natürlich die Produktentwicklung ganz wichtig ist, aus den Operations, wie wir die Geräte herstellen. Aber wir denken auch über Geschäftsmodelle nach, oder? Darum ist auch der Markt mit dabei, international wie auch Schweiz. Da ist Sales, da ist Marketing mit dabei, da ist die Serviceabteilung mit dabei. Rund 10 Leute interdisziplinär, die sich diesem Thema annehmen. Mhm. Die sitzen in den Bereichen, oder? Das ist eine bewusst dezentrale Organisation, weil so haben wir eigentlich Reichweite in die Unternehmung rein. Ja, und da ist vieles eben diese Dynamik zu erzeugen, das ist eigentlich eine meiner Hauptaufgaben. Und da hilft natürlich Kreativität und eben, sagen wir mal, Augenzwinker, Aktionen mehr, als wenn man da einfach mit harten Fakten kommt und mit dem Zeigefinger, oder? Das kennen wir alle, jeder persönlich. Also wenn Nachhaltigkeit mit dem Zeigefinger kommt, erschrecken die Leute.
Ja. Nichtsdestotrotz, Winfried, ist es ja manchmal so, dass so ist der Mensch, dann ist irgendwo doch noch eine Styroporverpackung bei V-Zug bei einem Gerät dabei und dann sagen sie, hier, guck mal, nachhaltig, aber da ist das Styropor. Das heißt, die Menschen sind ja manchmal so, dass sie sich auch an einer kleinen Sache aufhängen. Wobei ich jetzt bei euch weiß, beim Styropor ist es ja sogar noch so, da gibt's ja einen Kreislauf.
Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren.
Also zum Kreislauf kann der Marcel gleich viel besser antworten. Zum Thema Aufhängen, ja und nein. Du musst immer, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, eine Bewegung auslösen. Du musst sie in Schwingung versetzen, sage ich immer, ja. Also wenn sie von sich innen heraus schwingen, dann macht es denen Spaß. Wenn du so eine Kontraproduktion hast und sagst, ihr macht doch auch und du machst doch hier und so, dann hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du hast einen Aktivisten, dann hör auf ihn, weil der hilft mir, besser zu werden jeden Tag und ich möchte gewisse Sachen anders machen und lass uns offen diskutieren. Oder du hast einen, der einfach auf Kontra ist, dann schwingt der dagegen. Da ist er gar nicht auf der gleichen Welle, der will einfach nur verhindern und sagt, wieso soll ich was machen, wenn du es auch nicht machst?
Ja, aber das ist ja manchmal dann auch wirklich so, wenn du den dann aufklärst und sagst, wie es wirklich ist.
Ja.
Genau. Und zum Aufklären ist Marcel da.
Also, Aufklären ist ein gutes Stichwort. Also was schon auch immer hilft, eben beim Überzeugen, ist, wenn man über Fakten spricht, oder? Und darum haben wir auch sehr viel investiert, die letzten zwei Jahre in, das nennt man Produktökobilanzen, oder? Wo wir jede Produktekategorie detailliert durchleuchtet haben. Was sind da für Materialien drin? Wo kommen die her? Was ist der Umweltfußabdruck dieser diversen Materialien? Und da kriegst du so Kuchendiagramme, oder? Wo du genau siehst, wo die großen Hebel sind. Und das brauchen wir natürlich jetzt zum einen intern in der Entwicklung. Also jedes Projekt, das wir aufgleisen, fängt eigentlich damit an, dass wir schauen, wo ist die Umweltbelastung des Vorgängermodells und wo haben wir Hebel, um besser zu werden. Da haben wir uns auch Ziele gesetzt, oder? Und auf das Beispiel Verpackung zurückzukommen, wenn man das jetzt dann anschaut, oder? Eine Cradle-to-Cradle nennt sich das, also eine Ökobilanz von der Entwicklung, Herstellung, Transport, Verpackung, Nutzung, Entsorgung und so weiter, ist der Verpackungsteil ist ungefähr 1%.
Oder? Und ach, da hängt sich jetzt einer an dem Styropor auf.
Dann ist der Styropor ein kleiner Teil von diesem 1%. Okay. Oder? Und das hilft dann schon jeweils in der Argumentation, oder? Mhm. Nicht, dass wir jetzt beim Kunststoff nichts machen oder beim Styropor, darum auf deine Frage zurückzukommen. Wir haben allen Styropor, der bei uns in der Fabrik anfällt. Wir kriegen auch von Lieferanten Verpackungsmaterialien. Das haben wir früher verbrannt. Wenigstens nicht in den Wald geschmissen, aber verbrannt. Aber das kann man besser tun, oder? Kreislaufwirtschaft heißt eigentlich, Materialien so lange wie möglich in der höchsten Güte im Kreislauf zu behalten. Das heißt, für ein Styroporstück, am besten bleibst du ein Styroporstück. Und das geben wir jetzt nicht mehr in die Verbrennung, sondern das geben wir in ein Unternehmen, die machen Gebäudefassadenisolation. Und die können aus unserem alten Styropor, machen die quasi ein Upcycling und das wird dann quasi zu dem Material, das dann die nächsten 80 Jahre eine Gebäudehülle dämmt und so eigentlich den Energiebedarf des Gebäudes senkt. Also man kann mit Materialien eben schon auch, es wird oft auf Materialien gezeigt, aber man muss dann immer fragen, was passiert mit dem Material, wo kommt es her und wo geht es hin? Und natürlich ein Stück Styropor in Indonesien am Strand ohne Rücknahme, ohne Recycling, ohne Kreislaufwirtschaft ist blöd. Aber in unserer modernen Welt, wo man solche Systeme einrichten kann, muss man es wirklich genau anschauen. Und die Kreislaufwirtschaft ist in dieser ganzen Ressourcenthematik der Lösungsraum, oder? Also Kreislaufwirtschaft ist für uns ein sehr, sehr zentrales Thema. Ich sage immer, wir sind ein materialintensives Geschäft. Wenn man es ganz provokativ sagt, und das mache ich manchmal und ich glaube, ich mache es hier. Wir können dann nachher darüber reden, ob wir das auch senden wollen. sage ich immer, wir bauen 500.000 Stücke Elektroschrott, die 15 Jahre bis 20 Jahre Strom brauchen, oder? Und dieses Geschäftsmodell, das kommt mit einer Verantwortung, oder? Also ich schaue jetzt hier in den Showroom von VZUG, sehe da wunderschön designte Geräte oder schöner Lebensraum, Wohnraum. Und was die Gesellschaft oft nicht sieht, ist so quasi die Kehrseite, oder? Was ist am Ende des Lebens einer Waschmaschine, wo endet die dann? Und wenn man dann mal so an einem Recyclinghof gewesen ist, das ist dann schon, ist ja schon mal gut, das ist Recycling, es ist nicht mehr einfach eine offene Mulde, wo man das zu in ein Loch schmeißt und zudeckt, aber es ist immer noch unglaublich eindrücklich. Also das sollte man Schulklassen bei der Bildung oder Schulklassen durchführen, wenn man sieht, wo die Handys und die Computer und die Fernseher und eben die Waschmaschinen alle hingehen, was damit passiert, da haben wir schon noch viel Potenzial. Und Kreislaufwirtschaft erschließt das eben.
Und spannend jetzt zum Thema Profitabilität. Wir diskutieren in der Wirtschaft sehr viel, wie schaffen wir es, dass die Menschen schneller die Geräte neu austauschen. Ja, also Handy, nichts ist schlimmer als ein Handy, das 7 Jahre alt ist. Für den Hersteller.
Aus der Profitabilität gesehen.
Genau, ja. So, da sagt man, wie schaffen wir es, dass dann nach 2,5 Jahren so eine Waschmaschine kaputt geht, vielleicht nach 3, dass die Leute wieder tauschen, dass sie nicht mehr so sauber wäscht, dass man unzufrieden ist und dann tauscht.
Dass ein innovativeres Produkt hat.
Bei VZUG. Ja, und das ist das mit ein Grund, warum ich heute bei VZUG arbeite, überlegt man sich, wie schaffen wir es, dass eine Waschmaschine Jahrzehnte, wenn es geht, hält. Man gibt ja die Garantie in Deutschland, dass ein VZUG-Gerät, das du dir kaufst, mindestens 10 Jahre problemlos arbeitet. Man würde auch 15 Jahre geben, aber dann haben wir ein Problem mit der Rückstellung. Das ist ein rein finanztechnisches Problem. Deswegen, ja. Und diese Überlegung ist ein Mindset dahinter. Wie schaffen wir, dass die Geräte am liebsten 20, 30 Jahre halten? Ja, und gebraucht werden und funktionieren, bevor sie Schrott werden. Das ist profitabilitätstechnisch vielleicht nicht der Gedanke, wo man sagt, da kann man Gewinnmaximierung betreiben, aber halt eine Verantwortung, die danach kommt. Und das ist so eine Selbstverständlichkeit bei VZUG, dass Geräte lange halten, dass man in der Schweiz produziert, dass man gute Materialien verwendet. In der heutigen Wirtschaft fällt das immer mehr auf, dass das was Besonderes ist, leider.
Winfried, da würde ich gerne noch einhängen, gerade für ein zweites Geschäftsmodell, das wir in der Schweiz jetzt, das ist ja nach wie vor Kernmarkt, oder die meisten Produkte haben wir in der Schweiz. Rund 5 ja. Millionen Geräte stehen heute in der Schweiz, in den Schweizer Haushaltungen. Also haben wir schon jetzt eine große Verantwortung. Und da haben wir jetzt ein anderes Geschäftsmodell, eben auch aus der Kreislaufwirtschaft, dass wir da aktuell, es war ein Pilot, jetzt sind wir schon weiter. Das nennt sich Product as a Service. Das haben wir nicht selber erfunden, oder? Aber es ist ein Kreislaufwirtschaftsgeschäftsmodell, wo man sagt, man verkauft die Geräte gar nicht mehr, sondern man bietet sie nur zur Nutzung an.
Ach so.
Und VZUG bleibt in der Verantwortung als Hersteller. Und das ist der Unterschied zu einem Leasingmodell von irgendwelchen Finanzinstituten, sondern der Hersteller stellt das Gerät rein, ist in der Verantwortung, macht die Schulung und so weiter, die Einführung. Und wenn ein Problem am Gerät ist, wird direkt VZUG angerufen. Und das macht in der Schweiz sehr viel Sinn, weil wir sind ein Mietermarkt. Rund 60-70% der Menschen in der Schweiz mieten eine Wohnung. Also heute hat der Vermieter, wenn eine Waschmaschine kaputt ist, wird der Vermieter angerufen und der muss dann jemanden aufbieten, der das macht. Mhm. Also der hat relativ viel zu tun. Und heute ist es so, die Waschmaschine steht da, da ist ein großer Kleber drauf, Eigentum der Firma VZUG. Wenn du ein Problem hast, ruf VZUG an. Und dann kommen wir. Mhm. Und jetzt in dem Fall, jeden Servicefall, den wir machen müssen, ist eigentlich ein schlechter Fall für uns, oder? Weil wir haben eine Monthly Fee, die kriegen wir, das ist as a Service. Und jetzt ist plötzlich jeder Servicefall schlecht für unser Geschäftsmodell. Also wir haben noch ein zusätzliches Interesse daran, die Geräte extrem gut zu bauen und eben langlebig zu bauen. Das gleiche wie bei 10 Jahre Garantie, oder? Mm. Da baust du sicher nicht Produkte, die nach 5 Jahren schon den ersten Fehlerfall haben, weil wenn du hingehen musst, geht's auf deine Kosten. Mm. Andersrum heute, jeder Servicefall, den wir machen, ist ein positiver Case. Also ein Servicegeschäft ist ein profitables Geschäft. Aber in diesem Neuerdenken, wir bleiben in der Verantwortung, sind wir noch mehr bestrebt, eben die Qualität zu erhöhen und haben eigentlich Interesse, dass die Geräte, sagen wir mal, ewig halten.
Und wir haben es in Deutschland auch eingeführt, jetzt dieses Jahr. Für 2025 gibt es das in den deutschen Märkten.
Ja, dieses Thema, ich glaube, in den meisten Unternehmen ist das angekommen, glaube ich, und in den meisten Unternehmen wird es auch gelebt, aber es gibt dann, glaube ich, nochmal halt große, große Unterschiede in der Umsetzung, mit welcher Kreativität, mit welcher Qualität man das praktisch macht am Ende. Ne?
Ja, und ich glaube, das steht und fällt auch ein bisschen mit dem, sagen wir mit der Unternehmensstruktur. Also bin ich jetzt ein börsenkotiertes Unternehmen, also, ja, das extrem unter Druck ist, dass der Aktienkurs wächst und ich habe da immer die Investoren im Nacken, oder bin ich irgendwo ein inhabergeführtes Unternehmen, das per se einfach ein bisschen langfristig denkt. Und da kommen wir aus der Historie VZUG eigentlich her. Oder wir sind zwar börsenkotiert seit 4 Jahren, eigenständig, aber immer noch Ankeraktionariat ist eigentlich stark in der Familie. Und das merken wir immer noch, oder? Und wir werden oft gefragt, ja, wie habt ihr gewisse Dinge eingeführt? Wie eben diese CO2-Steuer? Das kam top-down, oder? Also wenn das quasi der Eigentümerfamilie wichtig ist, sagen die einfach, ab nächstem Jahr machen wir das so. Und wenn ich das als Nachhaltigkeitsverantwortlicher bottom-up hätte, quasi, ist das schwierig, dann den Vorstand zu überzeugen und den Finanzchef und so weiter. Also da hilft eben auch die Unternehmensstruktur. Aber man kann auch, wenn man börsenkotiert ist, das haben wir letztes Jahr gemacht, an der Generalversammlung der Aktionäre haben wir eigentlich beantragt, dass wir in unseren Unternehmenszweck diese Triple Bottom Line, eben dieses People, Planet, Profit wirklich da reinschreiben und sagen, der VZUG ist es eben wichtig, nicht nur auf den Profit zu schauen, sondern eben auf die ökologische Dimension und die soziale Dimension gleichwertig zu betrachten. Das steht bei uns in Artikel 1 und die Aktionäre haben dazu zugesagt. Und das gibt einem auch so eine, sagen wir mal, License to Operate, oder? Wo man sagt, ja, unsere Aktionäre stehen auch dahinter, dass wir so wirtschaften. Also das geht auch für börsenkotierte Unternehmen.
Und was ja auch, sag ich mal, das Beeindruckende ist, dass man am Ende das umsetzt und dann Synergien entstehen, die dazu führen, dass man sogar am Ende vielleicht doch auf der profitablen Seite bleibt. Ne? Weil man sagt, so, man hat beides geschafft. Ne? Man hat sich gesagt, die Beispiele gibt es ja wahrscheinlich auch.
Ja, also da kann ich wirklich auch ein tolles Beispiel bringen aus der Kreislaufwirtschaft, oder? Materialien einkaufen. Heute unser Einkauf beschafft Materialien von überall her. Meistens sind das Virgin Materials, also ursprüngliche Materialien. Jetzt Kreislaufwirtschaft, da habe ich drüber gesprochen. Wir verkaufen die Geräte nicht mehr, sondern wir bieten sie zur Nutzung an. Das heißt, die gehören immer noch uns. Mhm. Das heißt, die kommen am Ende des Lebens wieder zu uns zurück. Jetzt, was machen wir mit diesen Geräten? Man könnte das einfach herkömmlich wieder recyceln. Dann wären wir immer noch gleich weit. Aber wir haben jetzt angefangen, die Produkte zurückzubauen. Also wir zerlegen die Produkte wieder komplett in die Einzelbestandteile. Und da gibt's eben Materialien drin, die sind gebaut für die Ewigkeit. Mhm. Bei einer Waschmaschine, ein Ausgleichsgewicht, das ist aus Grauguss. Mhm. Da hat es zwei so Dinger drin, oder? Das sind ungefähr 16 Kilogramm. Mhm. Das kaufen wir heute ein aus der Slowakei, 1800 Kilometer weg von der Schweiz.
Okay, ich verstehe.
Die halten ewig. Mhm. Die bauen wir aus, machen einen Qualitätscheck und bauen die bei neuen Geräten wieder ein, weil die halten 100 Jahre.
Ja, und die haben keine sehr diffizile Funktion, sondern die sind einfach nur dafür da, Gewicht, das Gegengewicht zu sein, und dementsprechend kann man es auch noch verwenden.
Die stellen sicher, dass dir die Waschmaschine nicht aus der Waschküche hüpft, wenn sie schwingt, oder? Also das, und das ist, die sind keiner wirklichen Nutzung ausgesetzt.
Aber siehst du, das kannst du ja nur wissen, wenn du diese Variante durchziehst, dass die Geräte hinterher wieder zu dir kommen und du dir dann überlegst, was mache ich mit denen? Und dann kommst du da drauf, oh, warte mal, wenn wir das jetzt mal brauchen, was da nicht mehr einkaufen.
Und ökonomisch sinnvoll und eben auch ökologisch sinnvoll, weil wir müssen das nicht mehr einkaufen, sondern wir haben schon bezahlt.
Aber jetzt mal ehrlich mit dem Gegengewicht. Habt ihr es erst gemerkt, als ihr die Geräte zurückbekommen habt und dann wieder drauf umgedacht habt? Oder habt ihr von vornherein schon gedacht, es könnte sein, dass uns das da... Also gibt es diese Überraschungsmomente, wo man dann sagt, ich habe da was, das wird der Geschäftsführer gefallen.
Absolut. Nein, es war ein Überraschungsmoment, definitiv. Aber heute müssen wir das eben bei Design einbauen, oder?
Ja.
Also jetzt ist es ein Überraschungsmoment, ein Aha-Effekt. Mhm. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssen Design-to-Circularity-Prinzipien einführen. Also auf was müssen unsere Entwickler achten, wenn sie eine neue Plattform bauen? Und das Erste, was sie darauf achten müssen, ist, was kann ich von der alten Plattform wiederverwenden? Und das ist komplett neu, weil ein Ingenieur normalerweise geht dahin, Ausgleichsgewicht, neue Plattform, ich entwickle mal was, da gibt es sicher noch was Besseres, oder? Ja. Aber wenn du sagst von Anfang an, das Gewicht muss genau gleich bleiben, weil ich kriege hier ganz viele alte Waschmaschinen mit diesem Gewicht drin, ich will das wiederverwenden, und dann stellst du das bei Design sicher, oder?
Ich halte eine Wette, dass dieser Aspekt in der deutschen Wirtschaft nie diskutiert wird. Also ich glaube, dass solche Beispiele, die wir da gerade jetzt genannt haben, wahrscheinlich super, super wichtig sind, da wirklich zu zeigen, dass es sowas gibt. Also dass man wirklich sowas hatte wie mit diesem Ausgleichsgewicht, dass man wirklich sowas hat, dass sich das noch potenziert hat, weil man gesagt hat, jetzt entwickeln wir die Geräte sogar so, weil wir sie zurückholen etc. Ich glaube, dass es super, super wichtig ist, dass man sowas nach draußen trägt, damit die ganz vielen Unternehmen, die es in Europa gibt, die Denkweise eventuell annehmen und auf einmal merken, oh warte mal, wir müssen Nachhaltigkeit doch noch kreativer, noch weiter in noch mehr Dimensionen denken. Mhm. Also das glaube ich, ist noch gar nicht da.
Materialtechnisch leben wir auf Pump. Ich meine, das wissen wir seit den 70er Jahren. Ja. Jährlich wird gemessen der Umweltfußabdruck, oder? Das wird gemessen in Anzahl Erden, oder? Wie viele Ressourcen beziehen wir? Mhm. Und wissen wir alle, eine Erde zur Verfügung, oder? Global sind wir bei 1,7 Erden, oder? In der Schweiz sind wir bei 2,8 Erden. Also wir leben komplett auf Pump, oder? Also wenn wir sagen, die Ressourcen wären ein Bankkonto, geht die Schweiz regelmäßig im Mai bankrott. Weil wir haben die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, eigentlich aufgebraucht. Und das führt natürlich in eine Sackgasse. Mhm. Und darum ist eben Kreislaufwirtschaft genau der Lösungsraum, der da aufgeht. Oder? Und das schaut ja auf die Natur, da gibt es keinen Abfall. Also wenn du einen Baum anschaust, wenn der blüht und dann die Blätter fallen und dann wird es zu Humus und wächst. Und da muss man hin. Oder? Ist bei einer Waschmaschine schwieriger, bei industriellen Prozessen, aber das soll das Ziel sein. Ja?
Und man hat ja schon eine ganze Menge bewirkt. Also wir müssen wirklich sagen, Vorzug ist Vorreiter dort. Aber grundsätzlich entwickeln wir uns schon in die richtige Richtung. Die Frage ist, mit der richtigen Geschwindigkeit. Mhm. Und was mir Hoffnung macht, sind, du sagtest es vorhin, Education, Bildung. Die nächste Generation ist ganz anders im Anspruch auch. Mhm. Next Generation ist ein ganz anderer Anspruch. Geld ist nicht mehr der Mittelpunkt, also Gelderwerb, weil natürlich sie von zu Hause aus auch schon ein bisschen mehr mitbekommen. Da geht es darum, was mache ich überhaupt? Welchen Beitrag leiste ich für die Gesellschaft? Was Bleibendes mache ich? Also ich habe ganz oft Bewerbungsgespräche, wo ich mit Leuten, wo ich mich quasi als Firma schon fast bewerbe. Und die Frage, die ich immer wieder höre, ist, was kann ich bei dir tun, was wirklich bleibt? Hm. Und dieser Gedanke kommt, und der andere Gedanke, den ich feststelle, ist, Marcel, unser Gespräch inspiriert mich ja jedes Mal, ist so dieses, du brauchst halt auch Leute, die auf einem ganz hohen intellektuellen Niveau, Erfahrungsniveau, wie wir jetzt Marcel haben, weiterdenken und andere inspirieren und anderen Ideen geben und eben sagen, hey Leute, denkt doch mal, wenn ihr ein neues Gerät macht, darüber nach, was ihr vom alten Gerät übernehmen könnt, wenn es zurückkommt. Und da brauchst du einfach auch Wissen.
Systemkompetenz zwischen den Welten.
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft.
Bildung ist ganz wichtig, was du ansprichst, oder? Vor allem eben auch in der Grundbildung, oder? In der Schule, die nächste Generation, die kommt, aber nicht nur, oder? Weil genau die Zeit, oder? Der Zeitfaktor ist entscheidend, oder? Sind wir schnell genug unterwegs? Und das hat mich auch extrem positiv erfreut. Ein Arbeitskollege von uns, oder, hat ein EMBA gemacht an einer Business School in der Schweiz, und dann habe ich ihn gefragt, du, wie ist das mit Nachhaltigkeit? Habt ihr da auch ein Modul gehabt während der Ausbildung? Und er hat gesagt, nein, kein einziges. Aber in jedem Modul, das wir gehabt haben, sei es Finance, sei es Marketing, sei es Industrialisierung und so weiter, ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil. Und das fand ich extrem cool zu hören. Also es ist eben nicht mehr nur so ein bisschen ein Nebenfach und ein Nebenschauplatz, sondern es soll integraler Bestandteil sein. Und so ist es auch für Unternehmen, oder? Es muss nicht in der Nachhaltigkeitsabteilung dafür gesorgt werden, dass was passiert, sondern es muss integraler Bestandteil seiner Unternehmung und in die Denke rein. Ich sage immer, ich muss mich eigentlich selber abschaffen. Ich hoffe, in 15 Jahren passt das nicht mehr, weil es dann eben durch und durch in der Organisation drin ist. Und da müssen wir hin.
Ne? Ich sage immer mal, meinem ersten Kind lernte ich, den gelben Sack richtig zu befüllen. Wir haben es in Deutschland so gelbe Säcke, also Plastikmüll, Recyclingmüll, richtig zu befüllen und auch richtig zu schauen, dass wir es vernünftig machen. Bei meinem vierten Kind lernte ich, es zu vermeiden. Ja, also beim Einkauf zu überlegen, wie verhindere ich, dass ich überhaupt einen gelben Sack brauche. Ja. Bei meinem ersten Kind habe ich ganz viele gelbe Säcke draußen hingestellt. Und jetzt ist die Wette, brauchen wir einen ganzen oder reicht uns ein halber im Monat? Und das ist so dieser Punkt, wo ich sage, ja, wir Erwachsenen lernen ja ganz viel von der nächsten Generation.
Und eben schrittweise. Es muss nicht alles von einmal aufs andere perfekt sein. Wir haben, ich weiß nicht, ob in Deutschland die Kampagne auch läuft, der WWF hat in der Schweiz eine super Kampagne gefahren, oder mit dem Mahnfinger zu zeigen, es hat kein Kunststoff mehr, kauf nichts mehr ein, zu radikal, dann blocken die Leute ab, oder? Und das hat der WWF auch realisiert. Die machen jetzt so eine ganz coole Kampagne zu diversen Themen, wie zum Beispiel, es ist so ein junger Hipster mit einer Hose, wo er sich die Jeans abschneidet und kurze Hose draus macht, oder? Wo er sagt, du musst nicht keine Kleider mehr kaufen, aber die Kleider, die du hast, braucht doch die, solange du kannst. Ja, ja, ja. Oder du darfst nicht mehr in den Urlaub fahren, aber musst ja nicht dreimal pro Jahr fliegen, oder? Geh doch alle 5 Jahre dafür mal richtig. Also die Kampagne ist nicht reiner Verzicht oder Nachhaltigkeit, wird oft so quasi in Verbindung gebracht, das ist alles traurig und unbequem und so schwer und ich fange gar nicht erst an, sondern es kann ja auch Spaß machen. Es kann Spaß machen. Es gibt einen Glücksforscher bei uns in der Schweiz, die haben Forschung betrieben, wo sind die Unglücksmomente, nicht nur die Glücksmomente, sondern die Unglücksmomente im Tag. Und ein Unglücksmoment bei den Schweizern ist beim Pendeln. Oder? Dann stehen sie am Morgen mit dem Auto im Stau jeden Tag und regen sich darüber auf. Oder? Stehen mit ihrem eigenen Auto, Diesel und so weiter, stehen sie da. Und als wir dieses Mobilitätskonzept bei uns eingeführt haben, bei der VZUG, habe ich wirklich mein Auto verkauft. Ich habe es ein Elektrovelo, oder? Das ist ein richtig ein schnelles, das so mit 45, da habe ich immer eine steile Frisur, wenn ich ins Büro komme. Und ich sage, heute habe ich zwei Glücksmomente, wenn ich zur Arbeit fahre und wenn ich zurückfahre. Weil das macht so Spaß. Ja. Oder? Ich habe die Nase in der frischen Luft, ich bin draußen und fahre am Stau vorbei und denke, das sind jetzt eben Leute, die vielleicht nicht so glücklich sind. Also Nachhaltigkeit muss nicht nur immer unglücklich und unbequem und schwer sein. Es braucht vielleicht mal Überwindung. Ja, klar, manchmal regnet es, dann brauchst du halt die richtigen Kleider, im Winter ist es kalt, brauchst du Handschuhe. Aber wenn du das mal machst, dann spürst du, wow, ich habe einen riesen Fortschritt gemacht. In Gefühl, wenn ich zur Arbeit gehe.
Ich habe für mein neues Buch recherchiert und interessanterweise, es gibt ja so ganz bewusste Themen, wo Menschen gezeigt bekommen, Nachhaltigkeit ist nur negativ, ist nur anstrengend, ist nur schwer. Fußabdruck und rechne mal, und du bist eh ganz mies, ja, und solche Sachen. Also wirklich nur auf diese. Weißt du, wer mitverantwortlich ist für diese Kampagnen? Die Mineralölkonzerne. Allen Ernstes.
Okay.
Die Mineralölkonzerne finanzieren die mit großen Geldern, weil sie zeigen möchten, wir sind gar nicht so schlimm.
Ah, so.
Ja? Und ein Großteil der gesamten CO2-Ausschüttung und Energieverbrauch, den wir auf dieser Welt haben, wird ja von relativ wenigen Ländern produziert und Organisationen, die das halt übertreiben. Und ich glaube auch, bin völlig bei dir, Marcel, wenn wir den Leuten Spaß an Nachhaltigkeit zeigen. Ich habe es auch im Vorgespräch gesagt, wir sind gerade in München, im Vorzugsstudio in München. Es ist Dienstag und gestern war Montag. Und dann fuhren da an uns Inliner-Fahrer vorbei. auf einer Brücke, war alles gesperrt mit Polizei, Blaulicht und allem davor und dahinter. Und wir haben dann so einen Ordner angesprochen, eine nette junge Dame, und die hat uns gesagt, jeden Montag machen wir das, ich glaube von März, April bis September, 3.000 bis 5.000 Teilnehmer.
Wow.
Und das ist so eine Community.
Die Bewegung, oder?
Ja, ja, und damit erreichst du ja viel mehr, weil das dann auch Freude feststellst und dann fängst du an nachzudenken, was könntest du noch machen, wo könntest du noch was machen. Und ich glaube, dieser Aspekt Nachhaltigkeit, in der Natur zu leben, mit der Erde zu leben, macht ja eigentlich Spaß.
Wir brauchen neue Narrative, sage ich auch immer, oder? Das Storytelling, also was wir ja immer noch haben, also ich sage es mal, ich schätze uns etwa gleich alt ein, wenig, glaube ich, so in dieser Generation.
Hast du auch gemerkt, er lässt mich weg, ne?
Ja, du bist ja unser Jungspund.
Die kann mich erst heute kennengelernt, kann ich nicht einschätzen. Nein, ist aber so ein bisschen oder was sind die Statussymbole? Es ist oft immer noch der große Wagen und so weiter, der teure Urlaub und so, das ist so, da habe ich was erreicht, da bin ich der Coole, das erzählt sich gut, oder? Und wenn wir das hinkriegen, eben, dass Nachhaltigkeit eben die coole Story ist, oder? Anstelle von 80.000 Euro für einen großen Wagen habe ich halt einen 20.000 Euro Elektrowagen und habe mir dafür noch ein Solardach aufs Dach gestellt. Ja. Irgendwie sowas. Ja. Welche Storys sind denn die cool sind, die man gerne erzählt und wo man auch soziale Anerkennung kriegt? Ich meine, wir alle, wir brauchen soziale Anerkennung, wir haben gerne soziale Anerkennung, oder? Und wo kriege ich das? Und da brauchen wir schon neue Narrative.
Und das kippt auch gerade, fällt mir so auf. Also ich habe kaum noch einen, der sagt, ich habe mir einen tollen SUV gekauft mit zwei Schornsteinen hinten raus. Ja. Und da gebe ich jetzt auf der Autobahn aber richtig Stoff. Das traut man sich heute nicht mehr. Es ist auch nicht mehr so das. Es kippt gerade bei den jüngeren Gesellschaften immer mehr Leute, die sagen, ich brauche gar kein Auto, wozu eigentlich? Ich lebe in der Stadt. Wir leben auf dem Land, da überlegst du dir halt, wie groß muss das Auto wirklich sein?
Ja.
Und mit was für einem Antrieb ist es drin? Das kippt tatsächlich, dass man auch an gewissen Sachen viel mehr Spaß hat. Vor kurzem hat mir einer gesagt, weißt du, Winnie, das Schönste, was ich dieses Jahr erlebt habe, ich war 10 Tage ohne Handy, ohne alles, mit meiner Familie im Wald, im bayerischen Wald, spazieren, wandern und zum ersten Mal seit langem mal wieder richtig reden. Kein Fernseher, kein Handy, nichts, ja? 10 Tage haben sie es durchgehalten. Sein größter Stolz überhaupt, seine größte Freude.
Ich stelle mir gerade vor, wenn die Kinder kein Handy gehabt hätten, wie der Urlaub geworden wäre.
Haben sie nicht, die haben alle verzichtet. Allerdings sind sie ein bisschen älter, die Kinder.
Also ja, dann geht's ja.
Aber mit 16, 18 noch nicht so wirklich alt.
Ja. Haben sie das mitgemacht. Haben
10 Tage und sie haben sich alle begeistert geäußert.
Ich schwank da immer ein bisschen hin und her, Winnie, oder? Wie weit sind wir schon mit dieser Massenbewegung? Also sind wir schon in der kritischen Masse? Weil ich habe halt doch so ein bisschen die Bubble, oder? Du bist mit den gleichen Leuten und da merke ich das auch. Aber sobald du dann ein bisschen den Kreis öffnest oder dich ein bisschen exponierst, merkst du, ja, so durch und durch ist es dann doch noch nicht, oder?
Leider.
Ein Beispiel, wir machen bei der VZUG immer, wenn neue Mitarbeitende kommen. Jeden Monat, erster Arbeitstag, haben wir so einen Einführungstag, oder kommt man an bei VZUG, wer ist VZUG, was machen wir und so weiter. Und da gibt es auch einen Slot Nachhaltigkeit. Und das Erste, was ich immer frage, ihr habt euch jetzt alle für verschiedene Unternehmen interessiert und habt euch evaluiert, zu welcher Firma gehe ich und jetzt seid ihr bei uns, schön seid ihr das, wunderbar, herzlichen Dank. Wer von euch hat sich über Nachhaltigkeit Gedanken gemacht? Wie ist eine Firma nachhaltig positioniert? Immer in der Hoffnung, ja, das wird die Mehrheit sein, weil in meiner Bubble sagt man, du kriegst heute keine Talente mehr, wenn das nicht eine Firma sauber hat. Das sind maximal 5%. Also das ist ein bisschen der Reality-Check dann jeweils auch. Ja. Muss man schon auch sagen, aber wir haben im Vorgespräch, haben wir auch voneinander erfahren, wie du hast das erste den Nachhaltigkeitsbericht gelesen. Ja. Also und ich habe das Gleiche getan, vor 10 Jahren. Das ist wirklich, das war es. Also eben.
Es ist, aber das ist ja das Schöne, dass man dann wirklich merkt, auch wir haben Potenzial, die Menschheit kann da einen Fokus drauf legen und das tun viele, das tut ihr bei VZUG. Und du hast gerade noch gesagt, von wegen, wir brauchen Anerkennung, wir Väter brauchen ja auch Anerkennung. Ich würde dir tatsächlich von dem Abendessen zu Hause mit Marcel abraten. Weißt du warum? Deine Tochter wird totaler Marcel-Fan werden. Ja. Die wird kein Wort mehr über dich verlieren. Die wird nicht fragen, Papa, wie war es auf der Arbeit? Die wird fragen, Papa, was hat Marcel gemacht? So kann ich mir das vorstellen. Also ihr müsst euch das nochmal überlegen.
Das kriegen wir trotzdem hin.
Oder du musst ein kleines bisschen uncooler sein, Marcel, wenn du zum Abendessen hingehst.
Ich komme einfach mit dem SUV.
Das geht natürlich.
Da miete ich mir so richtig große Kiste.
Das geht natürlich auch. Marcel Niederberger war bei uns zu Gast im Podcast Systemkompetenz. Er ist Leiter Nachhaltigkeit bei VZUG. Marcel, es war ein ganz tolles Gespräch. Ich glaube, Winnie, da sind wir uns einig. Tolle Beispiele. Danke. Toll, was ihr da macht. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr den Podcast Systemkompetenz häufiger hören wollt, müsst ihr ihn abonnieren. Es geht kein Weg dran vorbei. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon gemacht. Aber egal, ansonsten drückt auf Abonnieren. Dann kriegt ihr mit, wenn es mal wieder eine neue Folge gibt, bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr Podcast hört oder bei YouTube. Egal. Danke euch beiden und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Auf jeden Fall.
Oder?
Also, herzlichen Dank.
Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.